Also wir sind hier im Hainholz bei Düna an einer Schlotte. Das ist so eine tiefe Auswaschung im Gips. Das Niederschlagswasser, das sickert an den Klüften in die Tiefe und löst den Gips immer weiter auf. Und das ist hier vielleicht ist 13 Meter tief, nicht? Meter Durchmesser. Und an sich sind die gefüllt mit Lehm und Resten hier, Blätter vom Wald und toten Fuchs und alles, was im Wald so anfällt. Und hier passierte etwas Sensationelles. Alle kennen Charles Darwin und die Abstammungslehre, die er kreiert hat und die er heute vielfach auch diskutiert wird. Gerade in Nordamerika wird sie teilweise verboten von Extremisten, nicht? Die setzen doch dann den Fundamentalismus oder den Kreationismus entgegen. Schön und gut. Darwin hatte einen Vorgänger. Und dieser Vorgänger, der ist gar nicht so berühmt, der hat hier gewirkt, im Hainholz. Mhm. Das war Professor Samuel Christian Hollmann aus Göttingen, von der Uni Göttingen. Und zwar Düna, das Dorf hier neben Hainholz, eine staatliche Domäne. Und der Amtmann des Hannöverschen Amtes in Herzberg hatte diese Domäne zur Pacht. Und dazu gehörte natürlich Gesinde, nicht? Also Knechte und Mägde. Und in der Winterszeit, wenn auf dem Felde nicht viel zu tun war, hat das Personal hier diese Schlotten ausgegraben. Weil all das, was sich in diesen Schlotten im Gipsgestein anfindet, sehr humos und fruchtbar ist. Und damit hat man die Felder gedüngt. Man nennt das Mergeln. Also man hat hier Mergel ausgegraben. Ein Gemisch aus Sand und Lehm und Kalk. Lösungsrückstand des Gipses im Grunde. Das haben die ausgegraben, damit die Felder gedüngt, gemergelt. Das war üblich, das kennen wir aus anderen Teilen hier um Osterode, wo das Gipsgestein ansteht, auch. Und nun fiel dem Amtmann auf eines Tages, dass es den Knechten wohl gut geht. Die wurden ja früher eher kurz gehalten. Denen ging es gut und er ging der Sache nach. Die hatten wohl auch reichlich zu trinken und stellte fest, die haben eine Nebenerwerbsquelle aufgetan. Und er hat die dann inquisitorisch behandelt und das dann auch rausgekriegt. Und die zeichnen ihnen dann einen Korb mit großen Knochen. Den Rest der Knochen haben sie verkauft an eine Einhornapotheke nach Osterode. Und das brachte gut Geld. Die Menschen glaubten noch an das Einhorn. Und als Medizin wurde das für den Zweck verwendet, wofür man heute Viagra üblicherweise einsetzt. Und deshalb war die Nachfrage auch gut, nicht? Und wurden hohe Erlöse erzielt. Schön und gut. Und diese Knochen, die noch da waren, und Zähne waren so groß, dass der Amtmann Nanne nicht erkennen konnte, von welchem Tier. Nun heute, wenn man einem normalen Bundesbürger Knochen vorlegt, ganz egal was, der kann das sowieso nicht erkennen. Damals haben alle noch selber geschlachtet oder gejagt und geschlachtet. Das heißt, damals, 1750 war das, konnte jeder normale Mensch sagen, war es ein Hirsch, ein Pferd, ein Schwein, ein Rind oder was wir an großen Tieren hier haben. Und dieses war größer. Der konnte sich nun keinen Reim drauf machen und ließ diesen Korb nach Göttingen bringen. Die Uni war gerade 17 Jahre alt und 1734, nicht, gegründet. Und da gab es den Professor Samuel Christian Hollmann. Der war Anatom und auch noch einige andere Fachbereiche. Und der kriegte diesen Korb und guckte darauf und sagte, nee, habe ich auch noch nicht gesehen. So, und jetzt versuchte er, das ist ja eine reizvolle Frage, dem nachzugehen. Was würde man heute machen? Man geht in die Bibliothek und holt sich ein Bestimmungsbuch Säugetierpaläontologie und findet da die ganzen aufgezeichneten, abgebildeten Skelette. Alles kein Problem. 1750 gab es das in der weltweiten Literatur noch nicht. Das ist alles modern, das muss man uns vor Augen halten, das ist nicht lange her. So, und Hollmann fiel nur auf, ich habe hier... es ist kein Elefant. Es gab eine Elefantenabzeichnung, eines Elefantenskills in einer britischen Abhandlung. Die Briten hatten ja Indien gerade erobert. Und da gibt es ja Elefanten und da haben sie auch einen gezeichnet. Das konnte er ausschließen. Wusste er nicht, was ist es. Dann fiel ihm ein, war es vielleicht ein Nashorn. Weil nämlich ein Jahr vorher, 1749, zog ein Wanderzirkus durch Göttingen mit einem lebendigen Nashorn, einem großen Käfigkarren. Aber der war weg, der Zirkus. Und dann gab es ja das berühmte Bild vom Nashorn von Albrecht Dürer, aber das ist ja nur von außen gezeichnet, ohne Skelett. So, und jetzt schickte es sich, dass ein anderer Wissenschaftler aus Göttingen, Professor Friedrich Meckel, berühmter Mann, nach dem ist noch sein Haus benannt, sich aber eine Studienreise machte nach Paris und London. Und Professor Hollmann gab dem Meckel mit Knochen und Zähne aus diesem Fund und sagt, in diesen beiden großen Städten, da gibt's zoologische Gärten. Und guck mal, ob du da ein Tier findest, wo das zu passt. Und wenn es geht, mach einen Wachsabdruck vom Gebiss. So, nach 3 Monaten kam ein Brief aus Paris. Ist alles auf Latein publiziert worden damals. Ist ganz spannend. Da schreibt Professor Meckel, jawohl, es ist ein Nashorn. Ich stehe hier in Paris im Zoo an einem Gehege und vor mir ist ein Nashorn, ein grässliches, gefährliches, riesiges Tier. Und ich traue mich nicht, von diesem Tier, von seinem Maul einen Wachsabdruck zu machen, weil er lebendig ist. Und dann beschreibt er aber sehr plastisch, wie er zu dem Ergebnis kommt, nämlich er hat das Tier angelockt an das Gelände, an den Zaun und hat es mit einem Stück Brot gefüttert. Und er hat dann mit der einen Hand immer Brot gereicht und das Maultier hat sein Maul aufgemacht, um das Brot zu schnappen und mit der anderen Hand hat er einen Backenzahn aus diesem Hainholzfund hier daneben gehalten. Und dann sah er tatsächlich, die Zähne stimmen überein. Und so kam er zum Ergebnis, es muss wohl Nashörner sein. Und daraufhin hat Hollmann hier eine Ortsbesichtigung gemacht, hier im Hainholz im Wald, mit dem Amtmann und den Knechten, und die haben ihm das genau geschildert. Und er konnte rekonstruieren, es handelt sich nicht um einen Zufallsfund, sondern 5 Nashörner, 4 Erwachsene, ein Jugendliches, waren in einer Gipsschlotte. So, und das kam bei Hollmann die Frage auf, erstens, was machen Nashörner hier? Wie kommen die hierher? Ja, und zweitens, wie kommen die hierher? Und zur damaligen Zeit gab es eine Abhandlung, Hercynia Curiosa, geschrieben 1703 von dem Einhorn-Apotheker Georg Henning Behrens aus Nordhausen. Und der schreibt über Elefanten, die man hier gefunden hat, bei Burg Tonner in der Nähe von Mühlhausen, Thüringen, hatte man ein Elefantenskelett gefunden. Und da hat der Behrens 2 Theorien auf fast 20 Seiten abgehandelt, nämlich, das eine war die Sintflut. Und die bringt, hat alles aufgeschwemmt, nicht, ist bekannt, ja, und als die Wasser sich verliefen, nicht, Noah und die Taube, die er da losgeschickt hat, nicht, und dann sind die hier liegen geblieben, die Elefanten. Und er überlegt noch, ob ein Elefant überhaupt so weit schwimmen kann, der ist ja furchtbar schwer, der geht doch eigentlich unter in den Fluten. Und die zweite Theorie war Hannibal, nicht, 3. Punische Krieg, der Zug über die Alpen mit den Elefanten im Heer. Gut, Hollmann hat nur das Problem, hier sind 5 Tiere. Das kann kein, wie kommen die hierher? Und es ist nichts berichtet mit der Sintflut, das war ihm nicht mehr so ganz geheuer. Und er hat gesagt, wenn hier Nashörner sind, plus Elefantentiere, wärmeliebenden Klimas, dann müssen wir mal in Deutschland ein anderes Klima und eine andere Fauna gehabt haben. Mit Löwen, Elefanten und alles, was wir heute in Afrika vorfinden etwa oder in Indien. Und damit hat er sich zum ersten Mal gelöst von der gängigen Vorstellung, die Erde ist heute noch in dem Zustand, wie sie am 6. Tage fertig wurde, nachdem Gott sie nach dem Bericht in der Genesis, Alten Testament, so geschaffen hat. Er war schon ganz mutig und das hat er so publiziert. Ich habe das mal bearbeitet und übersetzt und bei der Übersetzung kam ich auf die Idee, aber die Frage ist unklar, warum sind 5 Stück in einem Loch, nicht hier weitsprechig verteilt. Und daraufhin gab es 1979 eine Grabung durch das Institut für Denkmalpflege, Klaus Grote, jetzt Kreisarchäologe in Göttingen, hat das gemacht und fand, wir haben 20 Schlotten bis unten ausgegraben und wir fanden in einer ganz unten drin Feuersteinwerkzeuge, die von Natur aus hier nicht vorkommen können. Also ein Hinweis auf den altsteinzeitlichen Mensch, der in der letzten Eiszeit hier gelebt hat. Ob das schon Homo sapiens war oder noch Neandertaler, das konnten wir nicht sagen. Und die haben hier die damals hier lebenden Tiere gejagt. Und offensichtlich haben die hier in eine Schlotte als Fallgrube hergerichtet und die da reingejagt und dann zerlegt vor Ort. So ein Nashorn ist grässlich schwer und groß. Das trägt man nicht, wenn man es erlegt hat, auf vier Mann, vier Ecken in seinen Kral, sondern zerwirbt es und lässt dann die unbrauchbaren schweren Knochen vor Ort. Die haben sie wohl wieder reingeschmissen. Und wie wir dann auch festgestellt haben, das war schon Blumenbach, ein berühmter Gott, der Göttinger Anatom, 1808, hat er festgestellt, es handelt sich gar nicht um wärmeliebende afrikanische Nashörner, sondern man begann die Eiszeit zu entdecken als Phänomen. Es handelt sich um kälteliebende, wollhaarige Nashörner aus der Eiszeit. Das wusste man dann 1808. Und jetzt die Frage, was machen die hier? Also in der letzten Eiszeit waren hier schon Menschen und haben hier gejagt. Und das ist so ein Stück Wissenschaftsgeschichte, was auch zu Darwin hinführte, was hier im Hainholz geschrieben wurde.